Frankreich hat gewählt. François Hollande hat sich in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Nicolas Sarkozy durchgesetzt. François Hollande erhielt 51,62% der abgegebenen Stimmen. Nicolas Sarkozy etwas über 48%. Ja, und zur Wahl in Frankreich möchte ich jetzt sprechen mit Bernard Schmidt, freier Journalist und Jurist aus Paris. Bernard, erstmal die Frage, wie kam es zum Ergebnis?
Wie kam es zum Ergebnis? Also das Ergebnis als solches ist in der Gesamttendenz ja jetzt keine so große Überraschung. Es gab in den vergangenen 14 Tagen, also zwischen den beiden Wahlgängen und auch davor, vor dem ersten Wahlgang vom 22. April, eigentlich keine Umfrage, keine einzige, in der sich abgezeichnet hätte, dass Nicolas Sarkozy noch gewinnen würde. Die Tendenz war von Anfang an dieselbe Grundtendenz, seitdem Hollande, also am 16. Oktober 2011, am Abend nach der Primary Election, wie man in den USA sagen würde, nach der Election Primaire, bei den Sozialdemokraten zum Kandidaten nominiert worden war. Danach war eigentlich immer die Tendenz, dass er die Wahl gewinnen und Sarkozy sie verlieren würde. Erstaunlich ist sogar eher, dass Sarkozy noch bei 48,38% landen konnte, also bei der starken persönlichen Abneigung, die er in breiten Kreisen bis hinein in die gemäßigte Rechte hervorrief, aufgrund seines Verhaltens, aufgrund auch der Hetze, die er in der letzten Wahlkampfphase gefahren hat, weil der Wahlkampf in den 14 Tagen zwischen den beiden Wahlgängen zu 70% ein Anti-Ausländer-Wahlkampf war oder zu 60% aufgrund seines Parvenu-Verhaltens als Neureicher. Also er hat derart starke Abneigung hervorgerufen, dass es erstaunlich ist, dass es damit noch zu 48,48% gereicht hat. Das war nicht immer so. Vor Monaten standen die Umfragen eher bei 60-40 oder 58-42%. Es ist ihm also tatsächlich noch gelungen, nochmal ein Stück weit aufzusteigen, auch wenn es für den Wahlsieg nicht gereicht hat, mit einer stark polarisierenden Strategie und auch trotz der Tatsache, dass beide starken Kandidaten auf der politischen Rechten, der Mitte-Rechtskandidat François Bayrou, der in Deutschland irgendwo auf dem gemäßigten Flügel der CDU stehen würde, der selber erklärt hat, dass er für François Hollande stimmen werde, weil Sarkozy zu weit nach rechts bis extrem rechts gerückt sei. Also sowohl Bayrou als auch Marine Le Pen aus taktischen Gründen beide erklärt, dass sie gegen Sarkozy stehen. Bei Marine Le Pen hat es andere Gründe, nämlich den, dass sie sagt, die bürgerliche Rechte möge verlieren und implodieren, in sich zusammenfallen, damit der Front National den Platz einnehmen kann. Was allerdings, also das Wahlverhalten, Marine Le Pen sagte, also sie selber werde ungültig stimmen, das ist nicht von allen Wählern und Wählerinnen ihrer Partei befolgt worden. Da haben 51% in deren Wählerschaft für Sarkozy gestimmt. Es hat also nicht gereicht, aber dennoch hat Sarkozy mit einer extrem polarisierenden Strategie erstaunlich hoch abgeschnitten.
Bernard, die Wahlbeteiligung war mit über 80% relativ hoch. Ist das ein Zeichen, dass die Menschen der Politik vertrauen, dass dort der richtige Präsident dann die richtigen Lösungen für die Zeit der Krise vielleicht auch für Frankreich veranlassen wird?
So weit würde ich nicht gehen. Also sagen wir mal, echtes Vertrauen im Sinne, dass die Leute sich jetzt zurücklehnen und glauben, dass es gut wird, damit ist kaum zu rechnen. Also obwohl es tatsächlich heute Nacht eine Versammlung auf der Place de la Bastille gab, wo einige tausend Menschen zusammenkamen, überwiegend jüngere Leute, die vom Alter her mutmaßlich noch keine sozialdemokratische Regierung bewusst als Erwachsene erlebt haben in Frankreich. Ich sage das deswegen, weil die letzte sozialistische Präsidentschaft in Frankreich, also jene unter François Mitterrand, erhebliche Frustrationen, Enttäuschungen, Verunsicherung, Desorientierung in der gesamten Wählerschaft der Linken im weitesten Sinne hinterlassen hat. Also trotz dieser Versammlung glaube ich, dass es insgesamt wenig Euphorie gab. Der Kandidat war auch nicht dazu geeignet. Der Kandidat hatte also den Spitznamen Flamby. Flamby ist eine Puddingmarke, die man in jedem Supermarkt findet. Der Kandidat ist, der jetzt siegreiche Kandidat, oft beziehungsweise bei den meisten Themen wachsweich aufgetreten. Der Kandidat hat also als Lehre aus der Mitterrand-Ära aus der eben sozusagen hervorging, dass Versprechen oder Hoffnung auf starke Veränderung durch sogenannte Linksregierung nicht erfüllt werden, als Lehre daraus gezogen, dass man halt am besten von vornherein geringe Ansprüche erhebt und in Sachen Veränderung und wenig verspricht. Diese Linie hat Hollande bis zuletzt gefahren. Ich glaube, was ihm zugute gehalten wird, ist, dass er relativ solide wirkt im Vergleich mit einem hektischen, exzesshaften, alles selber bestimmen wollenden Amtsinhaber. Und dass ihm zumindest zugute gehalten wird, dass er vielleicht die Leute nicht so belügt wie de facto, objektiv vielleicht nicht subjektiv gewollt, aber objektiv Mitterrand dies tat, als er den Menschen ja versprochen hat, den Kapitalismus zu überwinden. Weil mit diesem Anspruch war von nunmehr 31 Jahren damals noch die Sozialdemokratie angetreten. Solche Ansprüche erhebt Hollande also nicht im Entferntesten, sondern er verspricht im Wesentlichen eine solide Haushaltspolitik, Haushaltskonsolidierung, Schuldenabbau, wie bürgerliche Politiker auch, und garniert es mit einzelnen Versprechen sozialer Reformen, also Reformen nicht in dem Sinne, wie, so, wie der Neoliberalismus den Begriff entwendet und geheitscheckt hat, also im Sinne von Synonym für soziale Verschlechterung, sondern im Sinne, den das Wort Reform mal hatte, also im Sinne von Verbesserungen für die Mehrzahl der Menschen im Lande. Es gibt also einzelne punktuelle Versprechungen solcher Reformen. Bei Hollande zum Beispiel die Millionärsteuer, die er im Wahlkampf versprochen hatte, weil er irgendwann mal vor der Notwendigkeit stand, als er aus London zurückkam, wo er dem Finanzkapital versprochen hatte, I'm not dangerous, da stand er unter einem so starken Rechtfertigungsdruck, unter dem Druck, jetzt auch mal Veränderungen zu versprechen und nicht nur Stabilität für das Kapital, dass er sozusagen eine Initiative starten musste. Daraus entstand dieses Versprechen der Millionärssteuer. Und das ist das eine Versprechen, das er abgibt. Das zweite ist, dass eine teilweise Reparatur im Schulwesen, das durch die jetzige Regierung in einem erbärmlichen Zustand hinterlassen worden ist. Das sind also in den letzten 10 Jahren 150.000 Stellen für Lehrer und Lehrerinnen im öffentlichen Schuldienst abgebaut worden. Unter der Amtszeit Sarkozys waren es 80.000 und François Hollande verspricht 60.000 wiederherzustellen. Das sind sozusagen die wenigen Reformversprechen, die er aber möglicherweise einhalten kann. Bei der Millionärsteuer bin ich mir da nicht mal sicher. Ansonsten verspricht er eben vor allem weniger respektlos, weniger mit Hetze aufzutreten als Nicolas Sarkozy. Das wird ihm allerdings im Abgleich mit dem, was wir hinter uns haben, schon positiv zugute gehalten. Aber ich glaube sozusagen, dass die Versprechung oder die Hoffnung auf ein verändertes Leben im Sinne veränderter sozialer Strukturen von kaum jemandem gehegt werden dürfte.
Zu der von dir angesprochenen Reichensteuer kann man ja auch noch sagen, dass die armen Reichen auch mit diesem Vorschlag nicht fürchten müssen, 75% ihres ganzen Vermögens, sondern nur den Teil des Vermögens mit 75% besteuert zu bekommen, der über einem Millionen liegt. Also
die oberste Tranche, das ist ja immer so ein Steuersatz, gilt immer nur für eine bestimmte Tranche des Einkommens, also eine Scheibe. Das heißt, ein Millionär oder eine Einkommensmillionärin bezahlt auf die ersten 1.500 Euro genauso viel Steuern wie jemand, der oder die nur 1.500 Euro verdient. Das bezieht sich immer nur auf die oberste Tranche und da lässt sich ja tatsächlich drüber diskutieren. Also der Linkeré-Kandidat Jean-Luc Mélenchon, der für die etablierte Linke antrat, für ein Bündnis auf abgespaltene linken Sozialdemokraten und Parteikommunisten. Ein Bündnis, das ungefähr mit der Linkspartei in Deutschland, dem Zusammenschluss von WASG und PDS, verglichen werden kann. Der trat hier an und sagt, reden wir über die Lohnspannbreite und das, was in der Gesellschaft sinnvoll ist, also was man in der Gesellschaft vernünftig Menschen anbieten kann zum Leben, reden wir darüber, was man mindestens zum Leben braucht. Also für Mélenchon ist das kein Lohn unter plus minus 1.500 Euro. Also 1.700 brutto zu Anfang und 1.700 netto am Ende der Legislaturperiode schlug er als gesetzlichen Mindestlohn vor. Und dann schlug er eben auch Höchstlöhne vor, also 20.000 Euro im Monat als individuelles Einkommen. Und er sagt, er hat alles, was darüber hinausgeht, also über 360.000 pro Jahr, drüber nehme ich alles. Das heißt nicht, dass man jemand alles nimmt, sondern nur, dass es sozusagen gedeckelt wird nach oben. Soweit geht Hollande nicht, sondern er geht, wie gesagt, von der Million Jahres als individuelles Jahreseinkommen aus und sagt, drüber nehme ich über die Million hinaus, bei den Tranchen, die drüber liegen, nehme ich 75%. Auch da wird man beobachten müssen, ob es wirklich so gemacht werden wird. Also das politische Versprechen steht. Allerdings gibt es eine Stellungnahme vom Verfassungsgericht aus dem Jahr 2005, wo das Verfassungsgericht behauptet, es sei angeblich verfassungswidrig, also über 50% hinaus zu besteuern, weil es ein Verstoß gegen die freie Berufsausübung sei, weil man niemandem mehr als die Hälfte der Früchte seines Einkommens nehmen dürfe. Also wie gesagt, das ist insofern demagogisch, weil es eben genau dieses Prinzip gibt, das du ansprichst, dass ja sozusagen ein Steuersatz immer nur für eine Tranche des Einkommens gilt und in diesem Fall für die oberste. Aber das könnte tatsächlich noch ein Hindernis werden, auf das gegebenenfalls auch Kräfte innerhalb der Sozialdemokratie, die jetzt nicht unbedingt tiefgreifende Reformen möchten, sondern lieber das Kapital nicht erschrecken möchten, sich berufen könnten eventuell, um eben zu sagen, da lässt sich leider nichts machen, weil nicht gewählte, sondern qua Expertentum eingesetzte Verfassungsrichter anderer Auffassung sind.
Werner, du hast bereits angedeutet, so richtig viele Veränderungen wird es nicht geben mit François Hollande. Du hast auch gesagt, Bayrou hat wohl Hollande gewählt. Der ganze Clan von Jacques Chirac, den ehemaligen konservativen Präsidenten, bis auf seine Frau haben wohl auch François Hollande gewählt. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass auch wirtschaftliche Kräfte, der Kandidat Sarkozy, wie du sagst, hat sehr polarisiert. Ist es ein Zeichen dafür vielleicht auch, dass François Hollande jetzt, sagen wir, mit Schröder vergleichen könnte?
Ganz so schlimm wie Schröder vielleicht nicht, weil Schröder war schon, wenn du mir den Ausdruck durchgehen lässt, war ein extremer Kotzbrocken und ein extremer Genosse der Bosse, wie manche Leute in seiner eigenen Partei sagten. So weit im Negativen gehen wird Hollande vermutlich nicht. Also so schlimm wird es meines Erachtens nicht kommen. Die französische Gesellschaft ist natürlich auch eine, die gewisse Grenzen setzt. Wobei mit Mitterrand oder vor allem den Leuten, die Mitterrand umgaben. Mitterrand hatte ja einen sehr korrupten Hofstaat mit Leuten wie zum Beispiel Roland Dumas, der später wegen erschwerter Korruption im Zusammenspiel mit dem Erdölkonzern Elf verurteilt worden ist. Also solche Figuren hatten wir schon. Aber sagen wir mal, als Regierungschef so schlimm wie Schröder wird es meines Erachtens doch nicht kommen.
Also aber das noch relativ komfortable französische Sozialsystem, meinst du, wird
ob
nicht unter Hollande?
Ob es komfortabel ist, sei mal dahingestellt. Aber
das sei dahingestellt, aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Ja. Unter Hollande hat es ja, nicht unter Hollande, sondern unter Gerhard Schröder, gravierende Einschränkungen gegeben, insbesondere mit den Hartz-Gesetzen und dem Gesetz Hartz IV, das dafür sorgt, dass Arbeitslose ab einem Jahr Erwerbslosigkeit sozusagen auf das Existenzminimum gesetzt werden. Also solche starken Einschnitte, um die durchzusetzen, da müsste, glaube ich, schon viel passieren in Frankreich. Ich glaube, dass sozusagen insgesamt keine schnellen, drastischen Verschlechterungen zu erwarten sind, da ja eher ein Erwartungsdruck im Hinblick auf Verbesserungen da sind. Dass man sich aber auch keine Illusionen über starke Verbesserungen, außer vielleicht an den zwei von mir genannten Punkten, oder vor allem an den Punkt Reparatur des Schulwesens, also von den Ausnahmepunkten abgesehen, darf man sich sicherlich auch keine Hoffnung auf starke Verbesserungen machen. Ich komme auf den ersten Teil deiner Frage zurück. Gab es in der Wirtschaft, also sozusagen unter uns gesagt in der herrschenden Klasse, Kräfte, die zu einer Wahl eher François Hollande hindrangen? Die Antwort lautet eindeutig ja. Aus zwei Gründen. Einen hast du schon genannt, dass Sarkozy zu polarisierend wirkte. Der zweite Grund ist, dass rein vom Typ her Sarkozy auch jemand war, der zum Teil auch mit Wirtschaftskapitänen aneinander geriet, einfach weil er vom Typ her autoritär ist und weil Wirtschaftskapitäne heute sich wesentlich weniger als dies vor 20, 25 oder 30 Jahren noch selbstverständlich der Fall gewesen wäre, in Anführungszeichen ihre Angelegenheit hineinreden lassen. Also es gab zum Beispiel bei einem Automobilkonzern bei PSA die Ankündigung von 3000 Entlassungen. Das war im November 2011. Sarkozy reagierte darauf, indem er relativ unwirsch dem Boss hat ausrichten lassen, dem Vorstandsvorsitzenden hat ausrichten lassen, so nicht, weil 48 Stunden später hätte er eine Pressekonferenz über Beschäftigungspolitik halten sollen. Und Sarkozy war sehr aufgebracht darüber, dass dass sozusagen ihm die Pressekonferenz verhagelt wird. Und er war eben der Auffassung, dass es nicht der richtige, opportune Zeitpunkt sei. Und er hat es auf relativ unwirsche Weise dem Vorstandsvorsitzenden bestellen lassen. Nun wäre das vor 30 Jahren noch normal gewesen, als die Politik sagt, also irgendwie 3000 Entlassungen kündigt man nicht eben einfach mal so über die Tischkante an. Aber in heutigen Zeiten ist es umgekehrt so, dass viele Wirtschaftskapitäne der Auffassung sind, dass man ihnen sozusagen, dass es so wenig legitim sei, dass man ihn überhaupt in diese Angelegenheit hineinredet, dass dieser Vorstandsvorsitzende sehr empört darüber war, über solche Anmaßungen seitens Nicolas Sarkozys. Nun kommt halt einfach hinzu, dass er vom Typ her und vom Auftreten her jemand ist, der das natürlich auch nicht unbedingt freundlich rübergebracht hat, sondern eher, wie gesagt, anherrschend vom Auftreten her. Das heißt, es gab eine ganze Menge von Wirtschaftskapitänen, die relativ deutlich signalisiert haben, dass sie mit Sarkozy nicht mehr möchten, weil er einerseits gegenüber der arbeitenden Bevölkerung zu polarisierend auftritt und dafür sorgt, dass die das Spiel nicht mehr unbedingt mitspielt und dass andererseits aber auch viele Wirtschaftskapitäne eben selber das Verhalten Sarkozys nicht schätzen. Ich glaube, dass es sozusagen auch in diesen sozialen Kategorien durchaus Rückhalt für Hollande gab, weil er halt auch als Garant für Stabilität steht. Und ich glaube, dass in dieser Konstellation die regierende Rechte das Kalkül einging, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mit einer Polarisierungsstrategie auf Teufel komm raus. Das heißt, entweder ist die Krise so fortgeschritten, dass die Menschen so weit sind, dass die Bevölkerung so weit reif geschossen ist, dass wir jetzt drastische Veränderungen durchsetzen können und die Veränderungen sind so drastisch, dass das Kapital doch dankbar dafür sein wird. Oder aber die Verhältnisse sind nicht reif dafür, dass sozusagen so drastisch vorgegangen wird. Ich hatte dir ja in einem Kurzinterview nach dem 1. Mai erzählt, welche Rede Sarkozy am 1. Mai hielt, also als die bürgerliche Rechte zum ersten Mal seit langen Jahren selber eine 1. Mai-Veranstaltung abhielt, wo er sagte, ich werde den Gewerkschaften sagen, legt eure Fahnen nieder und ihr werdet für Frankreich arbeiten. Das war wirklich sozusagen eine Kriegserklärung an die Gewerkschaft. Und das ist natürlich etwas, wo Sarkozy damit kalkuliert hat, zu sagen, entweder kommen wir damit durch, dann sind es ganz neue Verhältnisse und dann wird das Kapital auch dafür dankbar sein. Oder wir kommen nicht damit durch, sondern wir müssten auch sozusagen navigieren und Rücksicht nehmen. Und in dem Fall lassen wir lieber, sozusagen, wenn es darum geht, irgendwie sich durchwurschtelnde Krisenverwaltung zu betreiben, dann überlassen wir das den Sozialdemokraten, dann sollen die Suppe ausschöpfen. Und wir warten auf unsere Stunde in 5 Jahren. Und das ist natürlich das Risiko, dass wenn sozusagen die Sozialdemokratie jetzt enttäuscht, sie versucht, dem vorzubeugen, indem sie von vornherein sozusagen geringe Versprechungen macht. Aber wenn sie enttäuscht, dass dann in 5 Jahren oder dazwischen, falls es früher in die Binsen geht, falls eine eventuelle Parlamentsmehrheit früher in die Binsen geht, dass wir dann mit einer nochmal ganz anders aufgestellten Rechten, eventuell auch im Zusammenschluss mit der extremen rechten Gestalt des Front National rechnen müssen. Soweit sind wir noch nicht, aber es wird natürlich davon abhängen, was jetzt in den kommenden Jahren passiert, um zu wissen, was dann auch daraufhin später mal die Alternative wieder sein wird.
Du hast die Parlamentsmehrheit schon angesprochen. Ganz kurz zum Abschluss ein Blick. In 4 Wochen sind Parlamentswahlen, deine Prognose?
Ja. Die sind am 10. und 17. Juni, also ich halte es für wahrscheinlich, dass die Franzosen und Französinnen mehrheitlich keine Kohabitation möchten, das heißt kein erzwungenes Zusammenspiel aus einem Präsidenten und einer Parlamentsmehrheit aus gegnerischen Lagern, weil das in der Regel, sagen wir mal, festgefahrene Blockadesituationen sind. Die Umfragen von heute früh besagen allerdings, dass UMP, also die bisherige Regierungspartei und PS gleich aufwären. Sie sehen auch den Front National auf hohem Niveau, wieder bei 18%, so wie Marine Le Pen jetzt bei den Präsidentschaftswahlen im ersten Durchgang 18% erhielt. Da könnten insofern noch, nicht Überraschungen, aber könnte noch Spiel drin sein, weil es unter anderem davon abhängen wird, wie die Konstellation in den Stichwahlen ausfallen. Also es gibt die zwei Alternativoptionen, entweder die konservativ-liberale Rechte verbündet sich offen oder auch ohne es anzukündigen, aber de facto mit der extremen Rechten in Gestalt von zum Beispiel Rücksichtnahme auf gegenseitig gut platzierte Kandidaten in der Stichwahl und also Rückzug von schlecht platzierten Kandidaten, dann könnte das sozusagen durch ein offenes oder verdecktes Zusammenspiel von Konservativen und extremen Rechten möglicherweise nochmal der bisher regierenden Rechten Auftrieb verleihen. Umgekehrt, falls es zu keinem Bündnis kommt, und das ist im Moment eine Streitfrage innerhalb der bürgerlichen Rechten, falls es zu keinem Bündnis kommt, dann wird sicherlich der Front National seinen Teil dazu beitragen, dass die bürgerliche Rechte auf jeden Fall verliert. Das war zum Beispiel zuletzt 1997 der Fall, als es in über 100 Wahlkreisen, in ca. 140 Wahlkreisen zur sogenannten Triangulär, also Dreieckskonstellationen kam. Das heißt, dass es Konstellationen in den Stichwahlen bei den Parlamentswahlen gab, wo es eine Kandidatur der Linken im weiteren Sinne gab, eine der Rechten im klassischen Sinne und eine der extremen Rechten, also ein Sozialdemokrat, eine Konservative, ein Faschist, und wo tatsächlich die Konservativen 60 Parlamentssitze eingebüßt und dadurch ihre Mehrheit eingebüßt hatten durch die Aufrechterhaltung der faschistischen Kandidaten. Das ist durchaus eine Konstellation, das ist das Erpressungsmanöver, was die extreme Rechte gegen die bürgerliche Rechte fährt, und das ist natürlich, da ist alles wieder offen, dadurch, dass die extreme Rechte jetzt wieder in der Position scheint, dieses Spiel durchzuführen. Sie waren lange nicht mehr in der Lage, seit 15 Jahren, weil sie bei den Parlamentswahlen zu schwach waren, aber dieses Jahr könnten sie wieder in der Lage sein.
Soweit Bernhard Schmidt mit einer ersten Einschätzung zur zweiten Tour der französischen Präsidentschaftswahlen.